Ja, guten Morgen, ihr lieben Kieler. Was gibt es Schöneres, als wenn Menschen zu Jesus finden? Findet ihr auch? Habt ihr das schon mal erlebt, wie Menschen eine persönliche Begegnung mit Jesus gehabt haben, wie ihr Leben dadurch verändert wurde? Das ist wirklich, es gibt nichts Schöneres, nichts Erfüllenderes, nichts Auferbauenderes, als das zu erleben. Wie Menschen, die nichts mit Gott am Hut haben, die irgendwo in ihren persönlichen Lebenskämpfen unterwegs sind, eine Begegnung mit Gott haben, wie dieses Evangelium direkt in ihr Herz hineinspricht und wie das dann etwas ändert, wie ihre Augen aufgehen, wie dieser Schleier weggezogen wird von ihrem Gesicht, wie Glaube entsteht in ihrem Herzen und wie sie anfangen, Jesus nachzufolgen. Wir erleben das jedes Jahr, wie ihr jetzt in diesem Video gesehen habt, und das ist einfach fantastisch. Und jeweils während live on stage, wenn wir auf Tour sind und danach, da schweben wir auf Wolke 7. Man kann das gar nicht anders sagen. Also wir sind dann alle ganz euphorisch, werdet ihr dann auch so erleben. Jetzt am Anfang ist man noch ein bisschen skeptisch, schaut sich das mal so an. Aber wenn man es dann erlebt hat, dann hört sich das dann plötzlich ganz anders an. Dann ändert sich der Gesichtsausdruck. Da hat mir zum Beispiel jemand geschrieben, möchte euch kurz vorlesen, einfach so, um diese Stimmung ein bisschen auf den Boden zu bringen. Der hat geschrieben: Wow, Halleluja, ich bin so überwältigt und dankbar und glücklich. Unser Gott ist gewaltig und wundervoll. Jesus rührte meine Mama zu Tränen. Und auch Papa und meine Freundin Lea wurden so berührt. Ich ging mit meiner Freundin Lea zum Kreuz. Und auch meine Eltern kamen dazu. Papa hat Jesus so stark erlebt. Und ich bin so überwältigt und kann es nicht fassen. Und nun will sich Lea taufen lassen. Ist das nicht ein Wunder? Ja, das ist ein Wunder, und da drückt wirklich auch diese Freude durch. Was gibt es Schöneres, als zu erleben, wenn Menschen Jesus finden? Es wurde in der Einleitung schon gesagt, mein Name ist Gabriel Hessler. Ich bin 44 Jahre alt. Ich wohne mit meiner Familie in Hamburg. Aber eigentlich sind wir Schweizer, wie ihr vielleicht an meinem Dialekt gehört habt. Und wir wohnen in Hamburg mitten in diesem Brennpunkt St. Pauli, also wirklich Downtown, aber da fühlen wir uns richtig wohl, weil wir merken einfach, dort, wo die Dunkelheit am größten ist, dort kommt auch das Licht am stärksten zum Ausdruck. Und wir sind als ganze Familie wirklich Feuer und Flamme für Jesus. Die Evangelisation ist unser großes Thema. Und ich freue mich, euch heute Morgen ein bisschen mitzunehmen in unseren Auftrag, den wir haben als Christen. Und im zweiten Teil nach der Predigt werde ich euch dann noch ein bisschen von Life on Stage erzählen. Was ist das überhaupt? Was kommt da auf uns zu hier in Kiel? Ja, einführend eine Frage. Hast du schon mal von der sogenannten Weltuntergangsuhr gehört? Sagt dir das etwas? Wer kennt die? Wer hat das schon mal gehört? Oh, doch, einige. Ne, diese sogenannte Doomsday Clock, wie sie im Englischen genannt wird, das ist eine Uhr, die zeigen soll, wie nahe die Menschheit vor ihrer Vernichtung steht. Ne? Also diese Uhr, das ist nicht irgendetwas, das Science Fiction ist oder irgendwo einer Verschwörungstheorie entstammt, sondern diese Uhr, die wurde 1947 ins Leben gerufen, und bis auf den heutigen Tag kümmert sich ein wirklich hochdotiertes Gremium an Wissenschaftlern und Experten, viele davon Nobelpreisträger, darum, diese Uhr immer wieder neu zu kalibrieren. Und wie gesagt, diese Uhr, die hat so einen Zeiger, ist natürlich nur eine symbolische Uhr, und diese Uhr soll zeigen, wie nahe die Menschheit an einer Katastrophe steht, die eigentlich zur Vernichtung der Menschheit führen soll. Und ja, 2023 und 2024 wurde diese Uhr auf 90 Sekunden vor Mitternacht gestellt. Ne? Also noch so nahe eigentlich wie zu keinem Zeitpunkt seit 1974 schätzen diese Experten, diese Wissenschaftler die Gefahr einer globalen Katastrophe, die zur Vernichtung der Menschheit führt, sehr, sehr extrem ein. Und ja, das ist nicht zu bestreiten. Wir leben in sehr herausfordernden Zeiten, gerade jetzt. Ne, also es ist nicht einfach nur so, dass sich irgendwo am Horizont ein Gewitter zusammenbraut. Es ist vielmehr so, dass sich verschiedene Gewitter zusammenbrauen, die das Potenzial haben, zu einer Superzelle zu mutieren. Wir hören zum Beispiel von vielen Krisen auf der ganzen Welt. Mir kommt es so oder so vor, als würden wir Menschen irgendwie von einer globalen Krise in die nächste taumeln. Habt ihr da manchmal auch so das Gefühl? Es ist irgendwie, als käme eine Krise gefolgt zur nächsten. Du musst ja nur mal den TV einschalten, musst dir mal Nachrichten anschauen und du hörst von, ja, zum Beispiel dieser Umweltkrise, in der wir uns befinden. Die Erde wird immer heißer. Der Sommer war der heißeste, dieser Winter war der kälteste, dieses Unwetter war am größten, die Turbulenzen bei den Flugzeugen nehmen zu und so weiter. Ne, die Erde wird immer wärmer. Es ist wie so ein Kochtopf, der langsam aus allen Ecken dampft und Dampf rausdrückt. Wir hören von Pandemien, die ganze Welt lahmlegen können. Wir lesen von schrecklichen Kriegen, zum Beispiel dieser Krieg in der Ukraine, wo sich zwei Weltmächte, der Osten und der Westen, hochgerüstet bis auf die Zähne unerbittlich entgegenstehen. Und ein Krieg, der tatsächlich das Potenzial hat, in einen dritten Weltkrieg hineinzugleiten. Gleichzeitig hören wir von einem zweiten Krieg, der Krieg im Nahen Osten, der ebenso das Potenzial hat, in einen dritten Weltkrieg zu eskalieren. Es gibt weitere Kriege, zum Beispiel eine schreckliche Hungerkatastrophe im Sudan, von der hören wir gar nichts, weil das irgendwie in den Medien einfach nicht so ein Thema ist. Aber das steht dem Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten in nichts nach, was die Grausamkeit anbelangt. Wir lesen von schrecklichen Flüchtlingsströmen. Ja, so schlimm wie zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Wir hören von schrecklichen Massakern, wie zum Beispiel am 7. Oktober in Israel. Das jährt sich jetzt bereits ein Jahr. Aber auch hier direkt in unserer Nachbarschaft, in Solingen. Ein Massaker, wo Menschen einfach auf offener Straße bei einem Straßenfest massakriert werden. Eine weitere Gewitterzelle, die ich ausmache am Horizont, ist die künstliche Intelligenz. Und tatsächlich in dieser Doomsday Clock ist das auch ein sehr großes Thema. Eine künstliche Intelligenz, die sich in einem rasenden Tempo entwickelt und die das Potenzial hat, außer Kontrolle zu geraten. Man weiß das nicht so recht. Ne? Und wir hören von Rezessionen, von Geldentwertungen, von der Gefahr, dass die USA zusammenbricht wirtschaftlich. Aber eigentlich die schlimmste Krise, die besorgniserregendste Krise, die ich am Horizont ausmache, das sind diese weltweiten Spaltungen, gesellschaftliche Spaltungen, von denen wir hören. Nicht nur auf der ganzen Welt, sondern auch bei uns in Deutschland ist die Gesellschaft sehr häufig in zwei Lager gespalten. Entweder du gehörst zu diesem Lager oder du gehörst zu jenem Lager. Und was ich besonders schlimm finde oder was bedenklich ist bei diesen beiden Lagern, ist, man redet nicht mehr miteinander. Also man redet nicht mehr mit denen aus dem anderen Lager. Man ist sogar bereit, Freundschaften abzubrechen, weil die Person das anders sieht. Was ja auch nicht gerade dazu führt, dass irgendwie wieder Versöhnung und Einheit entstehen kann. Man dämonisiert, verteufelt die andere Seite. Ja, aber auch uns Christen bläst mehr denn je ein eisiger Gegenwind ins Gesicht. Ist euch bestimmt auch aufgefallen, dass so die Werte, die wir glauben als Christen, heute eigentlich 180 Grad entgegen dem steht, was die Welt als moralische Werte definieren würde. Es war jetzt ja gerade diese Olympia, und bestimmt haben viele von euch dieses Bild auch gesehen, bei der olympischen Eröffnungsfeier, die geschätzt von 1 Milliarde Menschen gesehen wurde, wurde das letzte Abendmahl von Jesus nachgespielt mit Transvestiten und vorne, direkt vor der Person, die Jesus darstellen soll, ein griechischer Gott, der nackt irgendwie da liegt. Ne? Habt ihr bestimmt davon gehört. Gleichzeitig hat in dieser Zeit ein Profisurfer, der wollte bei Olympia teilnehmen, ein Brasilianer, und so sein Markenzeichen ist es, dass er mit einem Surfbrett antritt, wo die Jesus-Statue drauf ist. Und das Olympische Komitee hat ihm das eindringlich verboten und hat gesagt, wenn du mit diesem Surfbrett auftrittst, dann wirst du von Olympia disqualifiziert, weil wir ja neutral sein wollen, was Religion und so anbelangt. Ja, in solchen Zeiten leben wir, liebe Freunde, das sind so die Zeiten, in denen wir leben. Und die Frage, die wir uns heute Morgen stellen wollen, ist, wie sollen wir Jesus-Nachfolger, wie sollen wir Christen, wie sollen wir als Gemeinde leben in Zeiten wie diesen? Wie sollen wir leben und handeln? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Sollen wir zum Beispiel den Zeigefinger heben? Sollen wir der Welt den Spiegel hinhalten und sagen, Leute, das ist falsch, was ihr da tut. Gott, das ist gottlos. Gott hat keine Freude. Ändert euch. Tut endlich das, was Gott gefällt. Sollen wir das tun? Sollen wir die Bibel hochhalten und mit der anderen Hand die Faust? Oder im Gegenteil, sollen wir anfangen, die Bibel dieser Gesellschaft anzupassen? Irgendwie so ein bisschen die Bibel so zu lesen, dass sie mehr im kulturellen Kontext verstehen wird, mehr dem Zeitgeist entspricht. Ich meine, das ist ja jetzt gerade kürzlich geschehen. Da war ja dieser Kirchentag in Nürnberg, habt ihr bestimmt auch davon gehört, von der evangelischen Kirche. Und naja, bei der Abschlussrede hat der Pfarrer, der da die Abschlussrede gehalten hat, hat gesagt, Gott ist queer. Ne, das war so seine Message, habt ihr bestimmt gehört. Sollen wir das so machen? Sollen wir irgendwie so versuchen, mehr dem Zeitgeist zu entsprechen? Oder sollen wir als Gemeinde oder als Christen politisch aktiv werden? Sollen wir uns auf die eine oder auf die andere Seite stellen? Sollen wir Stellung beziehen, Flagge zeigen? Sollen wir uns irgendwie da, sollen wir uns einsetzen für eine Seite? Gerade kürzlich hat mich jemand auf einen Social Media Post aufmerksam gemacht, von einem Pastor, den ich sehr schätze. Und das war in der Zeit, als der Donald Trump, der wurde ja angeschossen. Das habt ihr bestimmt auch gehört. Der ist ja nur um ein Haar einem Attentat entgangen. Und dieser Pastor, der hat dann auf seinem Social Media Account also ein Comic gepostet, wo drauf stand, wo der Trump war. Und der hat gesagt, danke Gott, dass du mich beschützt hast. Und dann kam so eine Stimme von unten, die gesagt hat, gerne geschehen. Also so eine Stimme von unter dem Boden. Ja, und ich habe mich dann gefragt, ist es jetzt das, was wir als Pastoren tun sollten? Ne? Uns so ganz dezidiert einsetzen für die eine richtige Seite, die wir als richtig betrachten? Ja, oder sollen wir uns zurückziehen als Christen? Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Sollen wir sagen, wir haben mit dieser Welt nichts mehr zu tun. Wir wollen uns reinhalten. Wir wollen, dass dieser Dreck, dieser Mist der Welt nicht an uns rankommt. Wir sondern uns irgendwie ab. Ne, es gäbe verschiedene Möglichkeiten, wie wir handeln könnten in Zeiten wie diesen. Und ich glaube tatsächlich, wir dürfen uns in dieser wichtigen Frage von den ersten Christen inspirieren lassen, von diesen mutigen Helden, die damals die erste Gemeinde in Jerusalem gebaut haben. Das wird dich jetzt wahrscheinlich erstaunen. Diese ersten Christen in Israel, die lebten nämlich in ziemlich ähnlichen Umständen wie wir heute. Wir denken manchmal, die Bibel ist alt und verstaubt, ne? Und die hat damals die Leute angesprochen, aber heute müssen wir die irgendwie auf die Zeit von heute anpassen. Aber die ersten Christen, erstaunlicherweise, die hatten ziemlich ähnliche Umstände wie wir heute. Israel damals zur Zeitenwende, wir nennen das mal Zeitenwende, denn das war wirklich eine Zeitenwende. Israel damals, das war ein Pulverfass. Man kann das gar nicht anders sagen. Die Situation, die Stimmung, die war hoch explosiv. Israel war ja besetzt von den Römern. Und die Römer, die waren gar nicht zimperlich, ne? Die haben Steuern, sehr hohe Steuern eingezogen. Ich weiß gar nicht, ob wir da heute immer noch jammern würden, wenn wir dieselben Steuern hätten wie damals die Israeliten unter den Römern. Die Römer, die waren auch ziemlich korrupt, sehr oft. Und die Römer, die waren auch unmoralisch, total. Ne? Also die hatten zum Beispiel bei den Römern, wenn du etwas auf dich hieltest, also wenn du etwas von dir gehalten hast, dann hast du Sklaven besessen. Und mehrere Sklaven sogar. Und wenn ein Sklave damals zur Zeit der Römer war nicht einfach nur jemand, der gratis für dich arbeitete, sondern ein Sklave war auch immer gleichzeitig ein Sexsklave. Also als Sklavenhalter hattest du jederzeit, konntest du Sex haben mit all deinen Sklaven, ob männlich, weiblich, Kind, erwachsen, egal. Das war die Moral der Römer, die Israel besetzt haben. Ne? Unter dieser Moral mussten die Israeliten leben. Ja, und die Römer, die waren auch ziemlich grausam. Also es gab dann manchmal Aufstände von den Römern gegen von den Israeliten gegen die Römer. Und die Römer, die haben die brutal niedergeschlagen. Es ist zum Beispiel eine Geschichte überliefert von einer geschichtlichen Quelle. Da lesen wir, dass ein Römer, der verschiedene Sklaven besessen hat, der wurde getötet mit dem Messer. Und dann hat man, das war die Regel damals, wenn einer getötet wurde, ein römischer Sklavenhalter, wurden alle Sklaven des Haushaltes hingerichtet. Und in seinem Fall waren das irgendwie 300 oder 400 Sklaven, die gekreuzigt wurden, Frauen und Kinder. Ne, also das war wirklich eine schreckliche Zeit. Die Römer waren grausam. Aber es gab auch Spannungen innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Also es gab so diese Verwerfungen, gesellschaftliche Verwerfungen. Es gab diverse Gruppierungen in dieser Zeit. Es gab zum Beispiel die Pharisäer, die kennen wir alle. Die Pharisäer, das waren diejenigen, die die Moral hochgehalten haben. Die haben gesagt, wir müssen wieder so leben, wie es in der Tora steht. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern übertrieben fest. Das war so das, was die Pharisäer kennzeichnete. Dann gab es zum Beispiel die Sadduzäer. Von denen haben wir auch schon in der Bibel gelesen. Die Sadduzäer, das war so, könnte man sagen, die gesellschaftliche Elite in Israel. Das waren so die, heute würde man vielleicht sagen, Intellektuellen. Und die Sadduzäer, die hatten so den Tempeldienst unter sich, die Staatskirche, könnte man so übersetzt auf heute sagen. Ne? Und was die Sadduzäer kennzeichnete, war, die glaubten nicht so an dieses übernatürliche Ding. Sie glaubten nicht an einen Himmel, an eine Ewigkeit. Sie glaubten auch nicht an eine Hölle. Was für ein infames, kindliches Denken. Sie glaubten auch nicht an Engel oder an Dämonen. Dann gab es zum Beispiel die Zeloten. Die Zeloten, das waren diejenigen, die glaubten zwar auch an Gott, aber die wollten politische Veränderungen. Die wollten die Römer rauskicken und die wollten da nicht einfach betend drauf warten, sondern die wollten selbst helfen. Die haben sich dann nicht auf den Boden geklebt irgendwo, sondern die haben irgendwie Aufstände angezettelt. Die haben militärisch gegen die Römer gekämpft. Das waren die Zeloten. Ein Jünger von Jesus war ja ein Zelot. Simon der Zelot, habt ihr bestimmt auch schon gelesen. Ja, und dann gab es zum Beispiel die Herodianer. Das waren so die Regierungstreuen. Die haben dem Kaiser die Stange gehalten und seinem Vasallenkönig, dem Herodes. Und dann gab es noch die Essener. Die Essener, das waren Leute, die gesagt haben, wir ziehen uns von dieser Welt zurück. Wir warten, dass der Messias kommt und wir wollen uns dazu zurückziehen. Die haben sich in Klöster zurückgezogen. Man vermutet zum Beispiel, dass Johannes der Täufer ein Essener war, der in einem essenischen Kloster war, bevor er dann aufgetreten ist, so als Bußprediger. Ja, und dann gab es noch eine Gruppe in dieser Zeit und das waren die Christen. Damals hat man die noch nicht Christen genannt, erst später in Antiochia, aber damals hat man sie die Anhänger des Weges genannt, die Anhänger des Evangeliums. Und wie müsste man denn jetzt die Christen beschreiben? In so einem, zwei Sätze, wie ich jetzt das für die anderen Gruppen sehr verkürzt gemacht habe. Wofür standen die Christen? Was war ihr Ding? Das wollen wir uns jetzt miteinander anschauen. Wir gehen dazu miteinander in die Apostelgeschichte und lesen da mal, was hier steht. Wir steigen in Apostelgeschichte 4 ein und das ist so der Moment in der Apostelgeschichte, wo der Johannes und der Petrus gerade einen Gelähmten vor dem Tempel geheilt haben. Ne, dieser Mann, der war 40 Jahre seit Geburt an gelähmt, saß vor dem Tempel und bettelte. Und dann kamen Johannes und Petrus vorbei. Der Mann hat gesagt, hast du mir einen Euro? Die haben gesagt, sorry, kein Euro. Ich weiß auch nicht, warum. Habt ihr euch das auch schon mal überlegt? Warum haben die keinen Euro gegeben? Hatten die keinen? Waren die arm? Nee, glaube ich nicht. Vielleicht haben sie gesagt, nee, du versäufst eh alles wieder oder du gehörst zu einer Bande und so, oder geben wir dir nicht. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall haben sie gesagt, wir geben dir keinen Euro, wir haben keinen, aber etwas geben wir dir, das, was wir haben. Im Namen von Jesus Christus sei geheilt. Und dieser Mann wurde auf der Stelle geheilt, ein großes Wunder. Die Leute, die waren fasziniert, der Mann ist rumgesprungen, das hat viele Leute angezogen. Und dann hat der Petrus gleich die Gelegenheit genutzt und hat zu den Menschen das Evangelium gepredigt. Das ist eine starke Predigt von Petrus. Und da steigen wir ein, wie er denen das Evangelium gepredigt hat. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 1. Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zutraten. Die Sadduzäer kennen wir jetzt. Voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesus bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Sie nahmen die beiden fest und weil es bereits Abend war, sperrten sie über Nacht ins Gefängnis. Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Halleluja, das ist doch genial, oder? Vielleicht noch so als Nebenbemerkung, ich finde das immer so faszinierend, in der Bibel liest man ja so Zwischensätze. Hier steht, die Zahl wuchs auf 5000 an. Ich höre immer mal wieder Leute, die mir sagen, ach, was ihr da macht mit euren, und dann zählt ihr noch die Leute, die da zum Glauben kommen und so, das ist doch falsch, es geht doch nicht um Zahlen und so. Aber die Bibel, die zählt auch. An unterschiedlichsten Stellen lesen wir, wie viele Leute zum Glauben gekommen sind, wie groß die Gemeinde war und so weiter. Ne? Weißt du warum? Weil das sind nicht einfach nur Zahlen, sondern hinter jeder Zahl steckt ein Mensch. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und hier lesen wir von 5000. Ich glaube, das steht auch in der Bibel, damit wir jubeln können, damit wir uns freuen können. Hey, krass, 5000 Menschen sind schon zum Glauben gekommen. Naja, auf jeden Fall, wir lesen hier, die wurden verhaftet, dann wurden die ins Gefängnis gesteckt und am nächsten Tag wurden die vor den Sanhedrin gestellt. Sanhedrin, das bedeutet, das ist ein griechisches Wort, das heißt Rat oder Versammlung. Und das war so der Hohe Rat. Das kannst du vergleichen, das war das höchste Gericht damals in Israel, wie heute das Bundesverfassungsgericht. Ne? Also die wurden gleich vor das Bundesverfassungsgericht gestellt. 71 Mitglieder hatte dieses Gericht. Also das war so die Crème de la Crème der israelitischen Gesellschaft. Und naja, da mussten sie Rechenschaft abgeben, wurden sie verhört. Und dann lesen wir im Vers 12, dass sie gefragt wurden, mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt? Und dann hat der Petrus erfüllt voll Heiligen Geist geantwortet. Wir lesen das hier ab Vers 10. Er sagte, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Und dann hat er gleich noch einen nachgedoppelt im Vers 12. Da hat er gesagt, wisst ihr, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Amen. Amen. Sehr schön. Ja, aber der Hohe Rat, die haben nicht Amen gesagt. Die waren zwar beeindruckt, lesen wir hier, dass die so mutig aufgetreten sind und auch so belesen waren, offensichtlich. Aber die beiden haben gesagt, Jesus ist der einzige Weg. Er ist Gottes Sohn. Damit hatten die eine rote Linie überschritten. Ich meine, die waren Extremisten, offensichtlich. Ne? Heute würde man sagen, verfassungsfeindlich oder irgendwie sowas, ne? Staatsgefährdend oder so. Naja, und aus diesem Grund haben die dann ihnen nachdrücklich verboten, noch einmal von Jesus zu erzählen. Sie haben gesagt, Leute, wenn ihr noch einmal von diesem Jesus öffentlich redet oder auch nicht öffentlich, dann werdet ihr eine heftige Strafe bekommen. Also die haben ihnen wirklich heftig gedroht. Und jetzt muss man sich das einfach mal vor Augen führen. Die beiden, denen drohte ja nicht einfach nur der Ausschluss von Olympia, sondern die standen vor dem Sanhedrin. Das war der Rat, der erst gerade vor ein paar Monaten Jesus zum Tod verurteilt hat. Wegen demselben Vergehen, Gotteslästerung. Ne, also die hatten die Kreuzigung vor Augen. Das muss man einfach wissen, oder? Und jetzt lesen wir mal, wie sie geantwortet haben. Die Antwort kam auf den Schlag. Im Vers 19 lesen wir das. Die haben gesagt, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wow, die beiden, die hatten wirklich Mut, findet ihr nicht? Also ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie ich reagiert hätte. Ich vermute, jeder von uns hätte an dieser Stelle irgendwie den Schwanz eingezogen. Ne? Der hätte gesagt, okay, lass uns mal ein bisschen zurücktreten, mal kurz ruhig werden, mal uns sammeln, mal schauen, mal unter den Radar gehen. Aber die beiden nicht. Und weißt du, was das zeigt? Das zeigt, diese Antwort von diesen beiden zeigt, was ihr Fokus war. Es zeigt, wofür sie standen. Es zeigt, von was ihr Herz voll war. Es zeigt, wofür sie bereit waren zu sterben. Nämlich, dass das Evangelium von Jesus Christus verkündet werden kann. Das war ihr Ding, ihr Hauptding. Die wären sogar bereit gewesen, ans Kreuz zu gehen. Naja, der Rat, lesen wir hier, der drohte ihn nochmals, dann ließ er sie gehen. Und dann gingen die beiden direkt zur Gemeinde. Das ist immer ein guter Ratschlag, geht zur Gemeinde in solchen Situationen. Und jetzt ist spannend zu lesen, wie hat die Gemeinde reagiert? Ne? Hat die Gemeinde gesagt, okay, stopp, da waren die Vernünftigen in der Gemeindeleitung, die haben gesagt, gut, jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen Tempo aus dem Ganzen rausnehmen. Lass uns mal so die explosiven Passagen aus dem Evangelium rausstreichen, so die Handgranaten, die uns den Kopf kosten werden. Ne, haben sie das gesagt? Oder haben sie gesagt, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir öffentlich auftreten. Lass uns eine Online-Petition starten. Lass uns auf die Straßen gehen. Wir machen eine Demonstration. Das geht doch nicht, diese Regierung, was die sich anmaßt, uns hier in der Religionsfreiheit einzuschränken. Haben sie das gemacht? Sind sie politisch aktiv geworden? Oder haben sie sich zurückgezogen? Also haben sie gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt erreicht. Wir ziehen uns zurück, wie die Essener, gehen in ein Kloster oder irgendwie schließen die Türe und beten einfach. Jesus hat ja gesagt, er kommt wieder zurück. Wie reagierte die erste Gemeinde, wie reagierten die Christen dieser Zeit auf Tage wie diese? Lass uns das miteinander lesen. Das Spannende ist, die haben eine Gebetsversammlung organisiert. Die haben sich zum Gebet getroffen. Und was sie gebetet haben, erstaunlicherweise, ist hier aufgeschrieben. Selten ist ja eine Gebetsversammlung dokumentiert, wo das Gebet aufgeschrieben ist in der Bibel. Hier das ganze Gebet. Die haben angefangen, Psalm 2 zu beten. Kennst du diesen Psalm 2, wo es heißt, die ganze Welt oder die Mächtigen der Erde haben sich verschworen gegen Gott und gegen seinen Gesalbten? Und ja, lass uns da mal reinlesen, was die gebetet haben. Es ist hier niedergeschrieben. Ich lese einige Auszüge ab Vers 26. Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und dann ab Vers 29, höre nun her, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Und dann geht der Text noch weiter, kannst du ihn einfach mal so stehen lassen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Aber jetzt gehen wir, der Fokus jetzt heute Morgen liegt auf dem ersten Teil. Höre, wie sie uns drohen. Hilf uns als deinen Dienern, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiter zu sagen. Das war ihr Gebet. Ich meine, das musst du dir einfach mal auf den Mund zergehen lassen. Diese Gemeinde, die war im Krisenmodus. Die hatten richtig Krisen. Ne? Aber die sind keinen Millimeter von ihrem Auftrag abgewichen. Nämlich den Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Es ist völlig klar, diese Gemeinde, die hatte auch andere Aufträge. Ne? Diese Gemeinde hatte zum Beispiel, das lesen wir in der Bibel, ein großes Herz für die Diakonie. Die Menschen lagen ihnen sehr am Herzen. Die haben sich mit großer Hingabe für die Armen und Schwachen und Ausgestoßenen eingesetzt. Und die hatten auch einen großen Fokus auf die Gottesdienste gelegt, auf das gemeinsame Abendmahl. Ich bin sicher, die hatten auch Leute, die hatten eine politische Berufung. Die haben das als ihren Auftrag gesehen, politisch etwas zu verändern. Und ich denke, auch viele von denen haben in ihrem Beruf, waren die Salz und Licht für Jesus. Aber all diese Dinge, das war denen bewusst, waren versammelt unter einem großen Auftrag, nämlich Menschen mit der rettenden und erlösenden Botschaft von Jesus Christus bekannt zu machen. Weißt du, die Leute wussten, es gibt nichts Schöneres, nichts Besseres, nichts Erfüllenderes, als wenn Menschen Jesus Christus finden. Ja, und ich glaube tatsächlich, die beiden natürlich, aber auch diese Gemeinde, denen war bewusst, Gott hat uns als Leuchtturm in dieses Jerusalem hineingestellt. Das ist unsere Aufgabe, unsere Berufung. Als Leuchtturm den Menschen den Weg zu Jesus zu zeigen. Und weißt du, ich glaube, diese Berufung, die gilt auch für uns, die wir im 21. Jahrhundert leben. Hier in Kiel, ganz im hohen Norden, aber auch wir in Hamburg, wir in der Schweiz. Ja, auch wir leben heute global gesehen in sehr unruhigen Zeiten. Ne, Kriege, Terror, gesellschaftliche Spaltungen. Ich habe kürzlich ein Interview gehört von einem ehemaligen Schweizer Bundespräsidenten. Der ist schon uralt, sicher schon 60 oder so. Nee, der ist schon viel älter. Und der hat gesagt, weißt du, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie so politisch unruhige Zeiten, geopolitisch unruhige Zeiten erlebt wie heute. Ja, in solchen Zeiten leben wir. Und auch uns Christen weht immer ein eisiger Wind ins Gesicht. Wie sollen wir als Gemeinde leben in Zeiten wie diesen? Ich glaube, wir können uns da, wie schon gesagt, ein Beispiel nehmen an dieser Gemeinde. Gott hat uns einerseits nicht berufen dazu, mitzuschwingen in diesen Krisen, Ich glaube, es ist nicht unser Auftrag, uns zu positionieren auf die eine Seite oder auf die andere Seite, weil das Resultat wird sein, wenn wir uns positionieren als Gemeinde, politisch aktiv werden, dann verlieren wir die ganze andere Seite mit uns, mit dem Evangelium. Die hören uns dann nicht mehr zu, weil das kennzeichnet unsere Zeit. Die Menschen hören der anderen Seite nicht mehr zu. Und das lesen wir auch hier in der Bibel. Wir sind auch nicht berufen dazu, den Moralfinger zu heben. Glaube ich auch nicht. Weißt du, was das war mit dieser Olympia? Da haben ja ganz viele dieses Bild gepostet auf Social Media. Und ich habe mir dann da immer so gedacht, ja, was bringt das jetzt, sich zu empören, was jetzt da geschehen ist bei Olympia? Ich meine, ich kann doch von einer Welt, die nicht an Gott glaubt, nicht erwarten, dass sie so lebt, wie es Gott gefällt. Warum sollte ich mich dann empören über sie? Ja, und ich glaube auch nicht, wir sind dazu berufen, uns zurückzuziehen. Wir sind nicht dazu berufen, uns zu fürchten, Angst zu haben. Wir müssen keine Angst haben. Nee, wir sind als Gemeinde berufen, als Leuchtturm in dieser Zeit zu wirken. Wir sind berufen, das Evangelium mutig und unerschrocken weiterzusagen. Das ist unsere Berufung. Ja, vielleicht sagst du jetzt, ja, ich weiß das ja eigentlich, es ist mir völlig bewusst, aber weißt du, ganz ehrlich, mir fehlt dazu oft der Mut. Ich bin manchmal wie gelähmt. Hätte ich mal die Gelegenheit, mit jemandem über den Glauben zu reden, dann bin ich irgendwie wie blockiert, ne? Und wenn es dir so geht, ja, dann kann ich dir sagen, da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige heute Morgen hier in diesem Raum. Denn ich glaube, das ist das größte Problem, mit dem wir Christen kämpfen, die Menschenfurcht. Und nicht nur wir, sondern auch damals, das haben wir ja gesehen, das war ihr Ding. Ne? Dass so diese Angst, die sich über uns legt, wie so ein schwerer Mantel und der uns blockiert und uns stumm werden lässt. Ja, aber wenn das bei dir so ist, dann kannst auch du dich hier an dieser Geschichte ermutigen lassen. Ich meine, die haben gebetet, hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft weiterzusagen. Die haben sich zum Gebet getroffen und haben gebetet, nicht nur für ihre Region, nicht nur für die Menschen da draußen, sie haben auch für ihr eigenes Herz gebetet, dass es mutig und unerschrocken wird. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, fangt das an zu tun, als Christusforum in Kiel. Ich weiß nicht, wie gut eure Gebetsversammlungen besucht sind. Ich hoffe, ihr habt solche. Aber im Normalfall sind die ja nicht so gut besucht. Hey, das wäre doch was, wenn die wieder aus allen Nähten platzen würden, weil das sollen wir tun in Zeiten wie diesen. Und wenn wir das tun, wenn wir uns zum Gebet versammeln, um Erweckung bitten, auch für unser eigenes Herz, ich glaube, das Resultat wird nicht auf sich warten lassen. Und das können wir jetzt lesen am Schluss dieses Bibeltextes, noch so der letzte, der noch zu diesem ganzen Abschnitt gehört. Da steht geschrieben, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Wow. Also einerseits lesen wir doch hier, dass dieses Gebet die sichtbare Welt erschüttert hat. Dass die Erde hat gebebt. Ich glaube, das war nicht nur symbolisch. Das ist wirklich, die haben gebetet und das hat was mit der Erde gemacht, mit der sichtbaren Welt. Stell dir mal vor, wir würden uns treffen zur Gebetsversammlung und die Balken würden sich biegen. Ne? Das sagt man ja, lass uns beten, bis sich die Balken biegen. Ja, aber ich glaube, nicht nur die sichtbare Welt hat sich verändert, besonders auch die unsichtbare Welt hat sich verändert durch dieses Gebet. Es hat sich was verändert in der unsichtbaren Welt und ganz besonders haben sich die Herzen der Christen verändert durch dieses gemeinsame Gebet. Wir lesen hier, sie verkündeten die Botschaft frei und unerschrocken. Und das ist auch unser Auftrag, das Evangelium frei und unerschrocken zu verkünden. Ja, wie sollen wir als Christen leben in Zeiten wie diesen? Punkt 1, lass uns zusammenkommen zum Gebet. Versäumt die Gebetsversammlungen nicht. Fang an zu beten in der Gemeinde, an den Gemeindeversammlungen, aber auch persönlich. Hast du so eine tägliche Gebetszeit, wo du ringst für deine Freunde, für deine Region, aber auch für dein Herz? Lass uns beten. Punkt 2, lass uns mutig und unerschrocken raustreten. Lass uns ein Leuchtturm sein in diesem Kiel, damit Menschen diesen Jesus kennenlernen dürfen. Damit Menschen Jesus finden dürfen. Amen. Amen. Ich weiß, ihr sagt nicht so gerne Amen, aber ich provoziere euch da ein bisschen heute Morgen. Ist immer gut. Weißt du, für den Prediger ist das cool, wenn er spürt, die Leute gehen mit, dann fühlt er sich mutiger auf der Bühne und dann ist es auch für euch angenehmer. Ne? Dann habt ihr einen mutigeren Prediger. Deswegen ermutigt ihn immer, beim Predigen. Gut, und ja, live on stage ist natürlich eine absolut geniale Möglichkeit, finde ich, wie wir genau das, was wir jetzt gehört haben, ganz praktisch umsetzen können im nächsten halben Jahr. Jetzt haben wir alle gesagt Amen, also jetzt müsst ihr. Ne? Du hast nicht gesagt, okay. doch, ich habe es gehört. Genau, ja, und jetzt ist Live on Stage einfach so eine coole Möglichkeit, wie wir das tun können. Ich erkläre euch mal kurz, wie Live on Stage so aufgebaut ist. Live on Stage hat ja eigentlich so wie zwei, ich würde mal sagen, Phasen. Die erste Phase nennen wir das VIP-Training, die startet jetzt, heute Morgen. Ist eigentlich der Kickoff-Gottesdienst. Ich war an einem anderen Kickoff-Gottesdienst, da hatte der Prediger so einen Ball. Und dann hat er gesagt, heute haben wir Kickoff-Gottesdienst. Und dann hat er den voll rausgehauen und wirklich einer Frau direkt an den Kopf, irgendwie so. ja, genau. Dann waren alle wach. Genau, also ich habe jetzt keinen so einen Ball mitgenommen. Aber ja, das ist jetzt die erste Phase, das VIP-Training. Das dauert, startet jetzt und geht bis März. Und dann im März 2024 findet dann eine evangelistische Veranstaltungsreihe statt, wo wir unsere Freunde einladen. Ich zeige euch erstmal, was mit VIP-Training gemeint ist. VIP, ich weiß nicht, ob ihr das Wort schon kennt. Vorhin im Austausch hat es jemand zwar gesagt. VIPs, so nennen wir die Freunde, die wir mit Jesus in Kontakt bringen wollen. Das sind nämlich die Menschen, die uns mega wichtig sind. Very important persons. Wie wir eingangs gehört haben, es gibt nichts Schöneres, als wenn Menschen zu Jesus kommen. Das wollen wir unseren besten Freunden ermöglichen, Jesus kennenzulernen. Ja, und VIP-Training richtet sich aber nicht an diese Leute, sondern das richtet sich an uns. Weißt du, sehr oft ist ja das Problem, nicht, dass wir nicht wissen, wie wir den Menschen das Evangelium weitersagen können. Das Problem ist viel eher, dass wir das gar nicht unbedingt wollen. Dass unser Herz diesbezüglich ein bisschen kalt ist. Geht das euch auch so? Dass wir haben so viel anderes los und es geht ganz gut ohne, ne? Und beim VIP-Training fangen wir wirklich an diesem Punkt an. Bei allen, die das sagen, ja, bei mir ist das wirklich ein Challenge. Es geht darum, dass unser Herz warm wird für die Evangelisation, dass dieser Puls steigt, dass eine Sehnsucht kommt, dass wir uns anfangen zu wünschen, dass unsere Freunde Jesus kennenlernen dürfen. Und an diesem VIP-Training trainieren wir unseren evangelistischen Lebensstil und wir treffen uns auch regelmäßig zum Gebet. Und eine ganz coole Möglichkeit sind diese 5 sogenannten Safe-Events, die wir hier in Kiel machen. Der erste Safe-Event, der steht jetzt gleich vor der Türe, der ist am 9. Oktober. Ich weiß gar nicht, weiß das jemand, wo der ist? Ist der zufällig hier? Der ist genau hier. Passt ja perfekt. Am 9. Oktober treffen wir uns hier zum ersten Safe-Event. Und an diesem Safe-Event, an diesem ersten oder an jedem Safe-Event gibt es jedes Mal eine Zeit, wo wir beten, bis die Balken sich biegen, hoffentlich. Und wo wir aber auch geschult werden, trainiert werden in einem ganz speziellen Thema. Jetzt beim ersten Safe geht es darum, was ist denn überhaupt das Evangelium, das wir weitersagen sollen? Jesus hat gesagt, geht und predigt das Evangelium. Was ist das überhaupt? Was ist der Inhalt? Wie kann ich das so weitersagen, dass es die Leute verstehen? Darum geht es an diesem ersten Safe. Und wie gesagt, wir werden natürlich inspiriert. Wir treffen andere Christen, ist ja nicht nur das Christusforum Kiel, sondern es sind ja diverse Kirchen hier in Kiel, die miteinander zusammenspannen. So, also verpasst das auf gar keinen Fall. Ja, und dann der zweite Teil von Live on Stage, wie gesagt, das sind diese Veranstaltungen, Musical und Message. Und so eine Veranstaltung, es sind 3 Veranstaltungen hier in Kiel, läuft immer gleich ab. Es gibt zuerst eine Stunde ein Musical zu einer wahren Lebensgeschichte. Und das ist wirklich ein professionelles Musical. Also das hat nicht so den Fremdscham-Touch, sondern das sind sehr viele von unseren Leuten sind beruflich Musical-Darsteller. Die Musik ist auf einem hohen Niveau. Und ja, das ist richtig gut. Vor allem ist es richtig berührend. Und dann gibt es 25 Minuten eine Predigt, wo ich das Evangelium sehr in einfachen Worten erkläre. Immer dasselbe. Johannes 3,16 gefühlt. Ich komme dann gleich noch drauf zu. So, jeder Abend sieht ungefähr so aus. Und am Schluss des Abends haben die Leute die Möglichkeit zu reagieren auf das, was sie gehört und gesehen haben. Sie können Ja sagen zu Jesus. Wir kommen nicht nur mit einem Musical, sondern wir kommen sogar mit 3 Musicals. Also wir werden jeden Abend eine andere Geschichte auf die Bühne bringen. Wir haben zum Beispiel die Geschichte von Melanie, die Geschichte von Thomas oder die Geschichte von Sanela. Ich kann kurz auf die Geschichte von Melanie eingehen. Einfach, dass ich mal eine Geschichte so gezeigt habe, wie die funktioniert. Die Melanie, das ist ein Mädchen, die wächst auf als Einzelkind und ihre Mutter ist alleinerziehend. Heute eigentlich so ein bisschen ein Standard-Setting, das man sehr oft antrifft. Und dadurch, damals war das noch so, wenn du ein Einzelkind von einer alleinerziehenden Mutter warst, die wurde ziemlich gemobbt in der Schule deswegen. Und deswegen wurde die richtig nahe mit ihrer Mutter verbündet. Also ihre Mutter und sie, das war ein Herz und eine Seele. Sie waren ein Team, das miteinander durch diese Stürme des Lebens gingen. Die hatten einander. Und dann, als die Melanie ungefähr 14 Jahre alt ist, kriegt ihre Mutter diese schreckliche Diagnose, dass sie Brustkrebs hat. Und später streut das Ganze, sie kriegt noch einen zweiten Gehirntumor. Und ja, wir begleiten die Melanie durch diese schreckliche Zeit, durch diese verschiedenen Phasen. Ne, am Anfang so, das geht doch vorbei. Meine Mutter ist jung und stark, die wird bestimmt wieder gesund. All diese Chemotherapien, die Mutter durchläuft, hinein in die Phasen, Gott, warum? Warum heilst du diese alte Frau da, aber meine junge Mutter lässt du sterben? So diese Anklagenpunkte bis hinein in die Phase, wo sie realisiert, hey, die stirbt wirklich. Der Boden wird ihr unter den Füßen weggezogen. Dann die Trauer. Und was faszinierend ist bei diesem Musical, die Melanie in all diesen Krisenzeiten verhärtet sie ihr Herz Gott gegenüber nicht. Die hat überhaupt nichts mit Gott am Hut, aber irgendwie fängt sie an, in dieser Zeit mit Gott zu hadern. Sie stellt zwar die Warum-Fragen, aber ihr Herz Gott gegenüber bleibt weich und dadurch passiert etwas völlig Faszinierendes. Die Melanie, die wird dadurch nicht von Gott weggezogen, sondern sie wird zu Jesus hingezogen, bis sie schlussendlich bei Jesus Halt und Hoffnung für ihr Leben findet und auch einen Freund, der sie in ihre Familie aufnimmt. Sie findet eine neue Familie und heute ist sie Pastor, Ehefrau und sagt, das ist das Beste, das mir geschehen konnte. Das ist die Geschichte von Melanie. Und danach gibt es eine Predigt, wie gesagt, mit einem Aufruf dazu noch. Und in dieser Predigt, da ziehe ich eigentlich immer so eine rote Linie. Ich meine, die wenigsten haben dieselbe Geschichte wie die Melanie, oder? Aber jeder von uns findet sich in dieser Geschichte in bestimmten Punkten wieder. Man identifiziert sich dann selbst so mit der Melanie. Und ich versuche dann, so eine rote Linie von diesen Punkten ins Leben der Menschen zu ziehen. Und dann erkläre ich das Evangelium und erkläre den Menschen, dass auch sie diesen Jesus Christus brauchen, der für ihre Sünden gestorben ist und der wieder auferstanden ist. Und dass dieser Jesus mit offenen Armen dasteht und dass sie Ja zu Jesus sagen können. Und ich sage dir, es ist sehr eine klare Predigt. Also sage ich jetzt bei euch bewusst, weil ihr wahrscheinlich alle vermutet, das ist so eine Wischiwaschi-Geschichte, ne? Ihr seid ja sehr klar theologisch. Die meisten sagen eher, könntest du nicht ein bisschen niederschwelliger predigen? Also ich predige einfach das einfache Evangelium, das vom Kreuz von Jesus Christus. Jesus ist gestorben und wieder auferstanden. Dass es die Menschen verstehen. Aber bei diesen Veranstaltungen passiert etwas richtig Faszinierendes. Es ist so, dass die Menschen, die kommen ja, wenn du ihnen das Evangelium erklären willst, eben dieses klare Evangelium, dann haben die ja oft so Abwehrmechanismen um ihr Herz rum. Hast du das auch schon entdeckt? Ne? Also die haben schon 1000 Gründe, warum das bei ihnen jetzt nicht funktioniert. Schön, dass es bei dir geklappt hat, aber für mich ist das nichts. Und du kannst ihnen das erzählen, das kommt gar nicht an sie ran. Aber bei diesem Format passiert was Faszinierendes. Die Menschen sitzen an diesem Musical und durch das Musical schmelzen diese Mauern um ihr Herz, schmelzen runter. Und wenn dann das Evangelium gepredigt wird von Jesus Christus, sitzen die ohne diesen Abwehrmechanismus da und sind bereit, mit einem weichen Herzen das Evangelium zu hören. Und das lesen wir in der Bibel. Gott zeigt sich den Menschen, die demütig sind, den Stolzen aber, von denen wendet er sich ab. Und die Menschen sitzen dann mit einem demütigen, weichen Herzen da und dadurch können sie es sehen. Und die Augen gehen ihnen auf. Und jedes Jahr erleben wir so viele Menschen, die eine Entscheidung für Jesus treffen. Und zwar aus allen Gesellschaftsschichten, sage ich dir. Also ich will euch einfach noch einige Geschichten, zwei, drei Geschichten erzählen. Ich glaube, ich kann keine Geschichte mehr erzählen. Ne? Darf ich noch eine erzählen? Ja, wer gibt mir noch 5 Minuten? 15, 20, ja. Das sollte reichen. Gut. Ich will auch der Lobpreiszeit. Da müssen wir aber danach in der Lobpreiszeit richtig dran sein. Es ist immer gefährlich, wenn der Prediger ganz am Anfang ist. Ne? Genau. Wir hören so viele Geschichten von Menschen, die Jesus kennenlernen. Da kommen Menschen zum Glauben, die nichts mit dem Glauben am Hut haben. Zum Beispiel meine Frau, da können wir jetzt gleich ein Video anschauen, meine Frau, die ist kürzlich, war die auf der Reeperbahn unterwegs und dann hat sie so eine Kiezgröße getroffen. Das ist einer, ja, den kennt man, der hat verschiedene Restaurants auf der Reeperbahn und der wurde am Live on Stage wirklich getroffen vom Evangelium. Und dieser Mann, der Madeleine hat dann mit ihm gesprochen, wir kennen den auch sonst, haben uns schon ein paar Mal mit ihm getroffen, mit ihm in der Bibel gelesen und sie hat dann das gleich kurz auf Video aufgenommen, als sie ihn vorletzte Woche getroffen hat. Ich denke, ich zeige euch das kurz. Können wir das Video mal kurz sehen? Das geht nur 30 Sekunden oder so.
Ich bin Daniel Schmidt aus dem Elbschlosskeller. Ich hatte eine ganze Zeit lang einen Draht nach oben und habe den immer wieder verloren. Und live on stage war letzten Endes genau das Ding, was mich jetzt so sehr mit Jesus connected hat, dass ich diesen Weg nie wieder loslassen möchte. Ich habe da gesessen, ja, ein Teil Theater, ein Teil Message. Sehr, sehr, sehr geiles Ding. Ich habe in dem Publikum gesessen, mir liefen 5 Minuten die Tränen. Und seitdem ist das ein Teil, was nie wieder aus meinem Herzen rausgehen wird. Alle Hinder! Moin, moin alle Mann, ich bin Daniel Schmidt aus dem Elbschlosskeller.
Der hat sich dann später taufen lassen in einer Gemeinde und jetzt besucht er jeden Sonntag eine Freikirche in Hamburg. Er schleicht sich immer hinten rein, weil den kennen alle in Hamburg und schleicht sich wieder früher raus, aber Jesus ist mit ihm dran. Und so könnte ich jetzt euch noch viele Geschichten erzählen von Menschen und ich hoffe auch eure Freunde dürfen auf diese Art und Weise Jesus kennenlernen. Die Band darf sich gerne bereit machen, wir wollen jetzt in eine Lobpreiszeit reinstarten, aber bevor wir das tun, möchte ich noch ganz praktisch aktiv werden. Ich habe nämlich so Armbänder hier dabei. Das sind sogenannte Live-on-Stage-Armbänder. Und ich sage immer, wenn du dieses Armband anziehst oder anhast, dann hat es dir den Ärmel reingezogen. Da steht Live-on-Stage drauf und hier hat es 3 Sterne. Und diese 3 Sterne stehen für unsere Freunde, die wir mit Jesus in Kontakt bringen wollen. Und wir machen es jetzt folgendermaßen. Vielleicht ein bisschen, kennt ihr das nicht so bei euch, aber es ist eine Evangelisation geplant, dann können wir das auch so machen. Die Band wird jetzt ein instrumentales Stück spielen. Und wenn du spürst, hey ja, ich möchte bei dieser Kampagne wirklich einsteigen, ich möchte die nicht verpassen, ich möchte für meine Freunde beten und ich möchte die an die Veranstaltung mitbringen, ich möchte Teil dieser Evangelisation sein, dann kannst du einfach während diesem instrumentalen Stück hier nach vorne kommen. Ich werde hier ein paar Armbänder auf der Bühne auslegen. Da kannst du dir so ein Armband holen. Und weißt du, warum ich das mache? Manchmal tut uns Menschen das gut. So ein inneres, aber auch ein äußeres Aufstehen. Vielleicht hilft dir das. Wenn es dir hilft, dann mach das unbedingt. Komm gerne nach vorne, hol so ein Armband und sage damit dir selbst, ich will dabei sein, ich will das nicht verschlafen. Ich will auch nicht kritisch sein dem gegenüber, irgendwie so ein bisschen abwarten, wird's was, sondern ich will 100% erwarten, dass Gott wirkt in dieser Zeit. Gut, und danach gehen wir direkt in die Lobpreiszeit rein. Übrigens, die schwarzen Armbänder, die sind ein bisschen größer, die weißen sind ein bisschen kleiner, also für die dünneren Ärmchen unter uns. Genau. Kommt gerne nach vorne jetzt während diesem kurzen Lied. Ja, das Weiße kommt auch. So. Ich habe einen großen Glauben, wie ihr seht. Ja.